Der Mann, der mir hier gegenüber sitzt, den muss man in Basel eigentlich nicht vorstellen. Bis vor kurzem war er noch Rekordspieler vom FC Basel, hat aber kein einziges Goal geschossen in der Super League. Er ist ein Vollblutsfasnächtler und ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass er heute oben mir hier gegenüber sitzt und ich ihn empfangen darf. Herzlich willkommen, Massimo Ceccheroni.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Ja, mein Name ist Yannick Schmöller und der Podcast wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Der Podcast heute nehmen wir gerade einen Tag nach dem Spiel Deutschland-Schweiz auf. Und ich meine, wenn mir gerade ein Experte gegenüber sitzt, muss ich die Frage stellen, wo hast du das Spiel geschaut? Wäre jetzt der Sieg verdient gewesen? Und was ist deine Einschätzung? Wie weit kommt die Schweiz noch?
Also zu deiner ersten Folge, ich war gestern eingeladen gewesen, auch als Gast, und zwar auf dem Dreispitz in einem Autohaus. Okay. Und dort hat man so eine hat man den Match gezeigt auf einer Grossleinwand und der René Häfliger, der ja bekannt ist, als Stadionspeaker, hat das Ganze moderiert und hat mich eingeladen als Gast und das war wirklich ein toller Anlass gewesen, mit einer tollen Stimmung. Die Schweiz hat gestern eine unglaubliche Leistung gezeigt gegen den Gastgeber, gegen einen Turnierfavorit, gegen ein Deutschland, wo es nicht immer einfach ist zum Spielen. Und zwar nicht nur von der Qualität her, sondern auch von der Geschichte her, von der Mentalität her, dass man das Gefühl hat, gegen die Deutschen kann man nie gewinnen. Gestern hat aber die Schweiz beeindruckt und sie hat gezeigt, dass man gegen Deutschland kann bestehen, sogar kann gewinnen oder könnte gewinnen. Es hat am Schluss nicht ganz gelangt, aber die Leistung, die sie gezeigt haben, war wirklich grossartig gewesen.
Ja, sehr schön. Eben. Und was denkst du, wie geht es noch für das Schweizer Team?
Ich denke, wenn sie an die Leistung können anknüpfen können, die sie gegen Deutschland gezeigt haben, dann kann es recht weit gehen. Die Europameisterschaft ist aber ein Turnier, das unglaublich schwierig ist zum Bestreiten. Du hast im Achtelfinal nur Top-Gegner. Und das ist immer sehr, sehr eng, also kleine Sachen entscheiden. Komme ich weiter, komme ich raus? Was aber wichtig ist, dass die Schweiz eigentlich mit einem guten Gefühl in den Achtelfinal reingehen kann. Man hat kein Match verloren. Man hat in einer nicht so einfachen Gruppe sich können behaupten und hat sogar gegen Deutschland gezeigt, dass man gegen ganz grosse bestehen kann. Also, wenn es dann konkret wird, wie weit kommt die Schweiz? Ich habe mal vor der Europameisterschaft müssen so einen Tipp ausfüllen. Und dann sind sie, glaube ich, sogar Halbfinale oder im Finale gewesen. Und ich habe England als Europameister tippt und hat gesagt, die Schweiz schafft es mindestens bis in Halbfinale. Ich würde jetzt meine Meinung revidieren. Die Engländer kommen nicht in Finale und die Schweiz kommt weiter als England.
Ja, gell, die Tippspiele ist immer das Schlimmste. Dann musst du etwas tippen und alles auf den Kopf gestellt. Nein, ja, eben. Aber wir wollen jetzt nicht nur über die Schweizer Nazi reden, sondern natürlich auch über deinen FCB oder den FCB an sich. Auch über die Fasnacht. Du als Fasnachtler und natürlich auch deinen Werdegang und wo du jetzt stehst. Bleiben wir gerade mal beim Sportlichen. Die Saison vom FCB, die ist fertig. Nicht ein besonders erfreuliches Ergebnis gewesen jetzt. Sie haben quasi den Rang noch bekommen. Jetzt steht eigentlich schon die neue Saison vor der Tür. Was sind jetzt deine Erwartungen an Rot-Blau?
Also ich persönlich habe natürlich nicht so grosse Erwartungen, weil ich bin natürlich jetzt Zuschauer und habe eine Erwartung als Fan. Dass der FCB natürlich erfolgreicher Fußball spielen kann, vor allem wenn sie im Joggeln sind. Weil ich gehe oft Heimspiel schauen, auch mit meinem Sohn, und wir gehen als Fan da hin und werden natürlich unterhalten werden. Und gut unterhalten wirst du in einem Stadion, vor allem wenn der FCB gewinnt. Natürlich spielt es eine Rolle, wie man auch spielen tut. Offensiv, attraktiv oder ist es nur miezige Kicken. Der FCB ist aber ein Club, der natürlich eins der grössten Budgets hat in der Schweiz. Selber an sich eine hohe Anforderungen stellt. Sie wollen vorne dabei sein, sie wollen wieder einen Titel holen, sie wollen international spielen. Dementsprechend braucht es natürlich auch das nötige Kader. Ich denke, sie haben jetzt mit dem Fabio Celestini einen Trainer gefunden, der zum FCB passt. Er hat die Mannschaft, die er sie übernommen hat, können stabilisieren. Hat sie auch phasenweise weitergebracht. Und jetzt geht es vor allem darum, dass man zum Teil die Spieler ersetzen tut. Weil dort hat man diese Saison nicht unbedingt so ein glückliches Händchen gehabt, meiner Meinung nach. Man hat Spieler verpflichtet, die einiges versprochen haben. Oder man hat gesagt, das sind Talente, die sind wirklich gut und das sind gekommen. Und dann merkt man, dass sie gar nicht so gut sind und auf dieser Kaderliste sind und je nachdem auch einen hohen Lohn beziehen, aber fast nicht spielen. Ich denke, von diesen Spielern muss man sich trennen.
Ja, es hat jetzt schon ein paar Rotationen gegeben gehabt, jetzt vor allem Abgang, mehrheitlich in der Offensive mit dem Jovanovic und dem Malone jetzt. Und bis jetzt hat man ja auch eine neue Verpflichtung gehabt. Also sieht auch nicht so aus, als würde jetzt wie ein Jahr vorher einfach einmal das ganze Kader ausgetauscht werden. Also da sieht es ja sicher schon mal besser aus. Aber trotzdem hast du sehr, sehr lange beim FCB geschafft. Du bist dort dabei gewesen. Jetzt bist du, glaube ich, das dritte Jahr, oder 2021, bist du weg. Du sagst, du bist ein Fan dabei, aber wie fest nimmt dich die Situation auch um den FCB noch mit? Du hast so viel miterlebt, du bist wieder aufgestiegen. Ja, wie fest geht dir das noch ans Herz? Oder hast du eine gewisse Distanz gefunden mittlerweile?
Ich denke, mit der Zeit findet man eine gewisse Distanz. Es ist immer ein Unterschied, ob man selber Spieler war und dann in eine Funktionärsrolle hineingeht oder in eine führende Rolle als sportlicher Leiter oder Nachwuchsleiter. Man hat natürlich schon einen sehr starken Bezug. Warum hat man einen starken Bezug? Weil man auch die hinter die Kulissen sieht. Man sieht auch, wie herausfordernd dass es immer wieder ist, einen Fußballclub zu führen. Und zwar nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich, aber auch emotional, weil der FCB natürlich sehr viele Emotionen weckt in der Region, in der ganzen Schweiz. Und dann muss man auch Rechnung tragen. Und das heisst, man muss eine gute Kommunikation haben. Man muss eine gute Mannschaft haben. Man muss erfolgreich sein. Man sollte eine erfolgreiche Nachwuchsabteilung haben. Man sollte auch eine hohe Sozialkompetenz mitbringen, dass nicht nur der Fußball im Vordergrund steht, sondern dass auch andere Projekte im Vordergrund stehen. Dann hat man eine grosse Fangemeinschaft mit dieser Muttenserkurve, aber auch mit den anderen Fans, die sehr, sehr eine hohe Erwartungshaltung haben, die mitreden wollen zum Teil. Und das ist natürlich ein riesengroßer Job. Und dem gerecht zu werden, ist nicht immer so einfach. Aber, jetzt sage ich aber, der FCB hat einen grossen Apparat, hat ein grosses Budget, sie haben eine grosse Erwartungshaltung und dann müssen sie sich messen. Und letzte Saison, muss man sagen, das war zu wenig. Nee. Das wollen wir nicht mehr sehen. Das ja, wollen klar. Wir nicht mehr sehen. Da muss etwas verändert werden. Und ich denke jetzt mit dem Fabio Celestini, mit dem Daniel Stucki als neuer Sportchef, mit dem David Degen, der sich auch ein bisschen hinterfragt hat, nicht sagt, ja, wir behalten die Mannschaft, wir fahren ein Jahr und dann gehen alle. Sondern er war jetzt ruhig. Ja. Das muss man auch einmal anerkennen. Er war ruhig, hat gesagt, nein, wir probieren es jetzt wirklich zu machen. Und das gibt eine gewisse Glaubwürdigkeit und das gibt auch Vertrauen zurück. Und der FCB braucht Vertrauen und ich freue mich auf die neue Saison. Aber es wartet einiges an Arbeit auf diesen Club.
Also du tönst jetzt recht zuversichtlich, dass es wirklich besser wird in der nächsten Saison. Es tönt ja schon mal sehr, sehr gut. Also eben, es meint bei der Schweiz, man am FCB, also beides eine rosige Zukunft, wenn es auch dir geht.
Nein, ich bin grundsätzlich jemand, der sehr positiv eingestellt ist, und zwar aus zwei Gründen. Erstens habe ich nicht gern, wenn man Sachen kritisiert, wo man nicht wirklich weiss, um was das geht. Und zweitens bin ich selber in dieser Situation gewesen, als Spieler. Ja. Ich weiss, wie schwierig es ist, auf dem Platz gewisse Sachen umzusetzen und gleichzeitig auch als Nachwuchsleiter, als Gesamtleiter Nachwuchs, aber auch als Verwaltungsrat weiss ich, wie schwierig es ist, immer diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und darum denke ich, muss man auch differenziert denken und muss den Leuten die nötige Zeit geben und auch den nötigen Support geben, weil wenn man den Support überkommt, auch von ehemaligen Mitarbeitern oder von ehemaligen Spielern, hilft das im Großen und Ganzen nochmal besser zu werden. Und das zeichnet dann der FCB aus. Und grundsätzlich, ja, man muss immer positiv bleiben. Wenn man etwas erreichen will, muss man sich hohe Ziele setzen. Und wenn ich die hohen Ziele erreichen will, dann kriege ich das nur mit einer positiven Einstellung an.
Das tönt schon mal sehr gut. Das ist jetzt gerade eine aktuelle Frage, die ich vorher mitbekommen habe. Und zwar hat der FCB das Roblau-Magazin, also wird, gibt es nicht weiter. Jetzt hast du gesagt, man muss eine gute Kommunikation haben mit den Fans und allem. Wenn du jetzt das hörst, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast vorher, aber findest du es jetzt einen guten Schritt oder findest du es schade, dass es das nicht gibt?
Also der erste Gedanke sage ich natürlich, ich finde es schade. Aber das ist natürlich auch etwas, wo mit der Zeit auch verloren geht. Ich nehme an, sie werden jetzt auf der Homepage und online so viele Sachen machen, dass man sich dann sehr wahrscheinlich zusammengetan hat und gesagt hat, hört, es macht eigentlich gar keinen Sinn, das Rot-Blau-Magazin noch rauszubringen. Natürlich, alle Nostalgiker, die sind jetzt so unglücklich, dass man das Rot-Blau-Magazin nicht mehr im Briefkasten hat und kann physisch anlegen und schöne Fotos hat. Das ist auch für mich etwas, was ich vermissen werde. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man da auch ein bisschen vernünftig sein und sagen, okay, gut, heute wird ja alles medial ganz anders präsentiert. Ja, ich meine, schon wo ich jetzt so die Plattform, die wir haben. Ja. Darum definitiv. Muss man dort auch ein bisschen sich Gedanken machen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und ich denke, das ist ein Schritt in eine Richtung, wo es einfach braucht.
Ja. Nein, das klingt doch auch eben, es ist einfach Digitalisierung, die wir haben, genau. Die sicher Schritt
genau.
Hat. Wenn wir gerade bei Veränderung sind, gerade einen guten Übergang, danke. und zwar ist ja der Fußball, der verändert sich immer. Du bist ja jetzt Trainer. Wie hat sich der Fußball seit deinem Karriereende verändert? Was ist anders geworden? Was ist so dein Eindruck?
Verändert hat sich, denke ich, sehr, sehr viel. Wenn ich schon nur sehe, wie die technischen Elemente im Spiel umgesetzt werden. Also was bedeutet das, ein technisches Element? Ball an, am Ball mitnehmen. Das hat es früher auch gegeben, das hat früher auch gut ausgesehen. Nur machen sie es heute viel schneller. Der Druck ist grösser. Sie müssen alles voraussehen. Also die Antizipation ist sehr wichtig. Und dementsprechend muss ich schon sagen, der Fußball hat sich brutal entwickelt. Was Schnelligkeit angeht, was Rhythmuswechsel angeht, was athletische Elemente angeht, was aber auch taktische Flexibilität angeht. Früher hast du ein System gehabt, 4-4-2. Oder 4-3-3 oder 5-2-3-1. Und man hat das immer gespielt, den ganzen Match. Und heute, wenn du so einen Match anschaust, in der Super League oder auch international, hast du irgendwie gefühlte 20 Assistenten, die irgendwie auf ein iPad schauen und ständig jede Aktion sehen. Und schon im Spiel innen kriegt der Trainer Informationen, was er anpassen könnte. Ja. Ob das gut oder nicht gut ist, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Ich mache mir ein bisschen Gedanken, was spielt denn der Trainer für eine Rolle? Der Trainer hat ja auch ein Auge aufs Spiel. Und dementsprechend kann man sagen, der Fußball hat sich brutal entwickelt, aufgrund eben von diesen technischen Möglichkeiten, aber auch aufgrund von der Weiterentwicklung vom Fußball im Allgemeinen. Darum würde ich sagen, man kann den Fußball von früher nicht mehr mit dem von heute vergleichen.
Das ist in dem Fall auch für dich als Trainer. Griffst du jetzt selber auf die technischen Mittel mehr zurück oder bist du dort noch ein bisschen oldschool unterwegs? Oder wie hat sich das auch jetzt in deiner Laufbahn dort verändert?
Also ich bin jetzt letzte Saison nebenbei noch Trainer gewesen beim FC Asch, Zweitliga Regional. Dort ist man oldschool, weil man hat die technischen Möglichkeiten gar nicht. Aber als ich beim FCB Nachwuchsleiter war, bis vor kurzem, hat man natürlich von diesen technischen Mitteln schon Gebrauch gemacht. Es gibt einem einfach noch mehr Informationen in Bezug auf Trainingslehre, in Bezug auf Profilerstellen von einem Spieler. Also was bedeutet, wenn ein junger Spieler Profi will werden? Heute hat man viel mehr objektive Daten. Früher war alles sehr subjektiv. Also der Trainer hat geschaut und hat gesagt, der ist gut oder der ist nicht gut. Und dann hat man vielleicht noch den Assistenztrainer gefragt. Und dann hat der Vater oder die Mutter auch aufgeschrieben und hat gesagt, ja, mein Sohn ist gut. Mit dem kann ich natürlich nicht sehr viel anfangen. Sondern man braucht objektive Daten. Und durch die technischen Hilfsmittel hat sich das natürlich brutal entwickelt. Und man hat auch ganz klare Richtlinien. Und an denen kann man sich messen und das hilft am Club, das hilft am Trainer, das hilft aber auch dem Spieler, damit er besser weiß, wie er seine Ziele erreichen kann. Sei das im technischen Bereich, im taktischen Bereich, im athletischen Bereich, zum Teil sogar im mentalen Bereich.
Ja, da, zum Mentalen kommen wir nachher noch. Jetzt aber noch eine ganz wichtige Frage. Und zwar, wenn du heute mit deiner, also im heutigen Zeitpunkt, mit deiner damaligen Bestform spielen müsstest, was denkst du, könntest du noch mitheben?
Ja, aber unglaublich, natürlich. Ich würde fliegen, wenn ich all die Sachen, die Informationen hat, die heute die Jungen haben, könntest du mich nicht mehr heben.
Das ist gut. Nein, dann also, wenn
nein,
du David Degen zulässt, dann ist klar.
Nein, bleiben wir doch seriös. Ich denke, es kommt immer auf den Spielertyp drauf an. Ich bin grundsätzlich auch als Spieler immer sehr, sehr offen. Es hat mich immer interessiert, warum machen wir gewisse Übungen, warum muss ich das technische Element lernen. Ich habe es auch immer sehr spannend gefunden, wenn wir so Tests gemacht haben, auch wenn es ein bisschen mühsam war, so viel zu rennen und so schnell zu rennen und du kaputt gewesen bist. Wir haben schon dort so gewisse Testbatterien gehabt. Das hat mich immer interessiert und von dem kann man natürlich profitieren. Wenn ich dort schon gewusst hätte, wie spezifisch das man trainieren kann. Ich sage nicht, dass wir spezifisch nicht trainiert haben, aber wir haben zum Teil auch trainiert, viel trainiert, aber es ist noch nicht so effektiv gewesen. Und heute gehst du mehr viel in Defizienz hinein. Also du trainierst das, was notwendig ist, was du auf dem Platz auch brauchst. Und es nützt nicht einfach nur Muckis haben, aber am falschen Ort. Du musst Muckis, Entschuldigung, also sind Muskeln, am richtigen Ort haben. Und das ermöglicht natürlich die heutige Technik und das heutige Know-how natürlich viel, viel besser. Aber ich hätte heute recht angegriffen, ja, als Spieler, das meine ich im Ernst.
Das ist gut, nein. Eben, also wirklich an David Degen, falls er nochmal einen braucht. Man kann dich wieder reaktivieren, genau. Das ist gut. Die Fans würden es freuen, das sind wir sicher. ja, können wir eigentlich gerade wirklich zu der Fankultur in Basel gehen. Eben, natürlich hat sich auch die Situation verändert, aber bleiben wir gerade bei der Veränderung. Was ist mit der Fankultur? Wie hast du das jetzt miterlebt, auch in deiner Zeit im FCB? Wie hat die sich verändert, das Fernsehen? Wie hat sich die Fankultur entwickelt?
Ich denke, die Fankultur hat sich natürlich auch mit dieser Digitalisierung, mit diesen Social Media sehr stark verändert. Erstens kommt eine neue Generation auf, wo der alte, der traditionelle Fußball nicht mehr kennt. Das alte Joggeli auch nicht mehr kennt. Also die heute in der Muttenzer Kurve sind, die sind nicht im alten Joggeli gewesen. Die im alten Joggeli gewesen sind, die sind jetzt im CN oder sonst nehmen. Und die neue Generation hat einen hohen Anspruch nochmal an die Kommunikation. Und sie wollen vor allem mitbestimmen. Das ist ja nicht nur im Fußball so, sondern allgemein. Heute gibt es immer mehrere Wege, wie man etwas erreichen kann. Ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, ja. Weiß ich eben nicht genau. Aber es ist einfach so, man gibt ihnen Optionen, man gibt ihnen Möglichkeiten. Ich finde es wichtig, dass man die Fankultur mitbestimmen lässt, aber sie dürfen nicht bestimmen, was der FCB schlussendlich macht.
Das finde ich sehr interessante Aussage, weil das andere ist auch, es gibt jetzt auch die Fankultur, also Krawall vor allem, die Gewalt nimmt immer mehr zu, auch eben aus dem Sinn vom Mitbestimmungsrecht, wo die Fans wirklich sagen, sie wollen mitbestimmen, sie wollen sagen, sie haben jetzt noch nicht bei Transfers gerade eingegriffen, aber du sagst, sie dürfen Emotionen haben, schlussendlich dürfen sie nicht sagen, was der FCB macht. Jetzt gerade gibt es Massnahmen immer wieder gegen eben die Fankrawall. Wie siehst jetzt auch du, ist das der richtige Weg, um eben das Problem anzugehen? Weil du sagst, wichtig ist Kommunikation, auch wie man mit ihnen redet. Wie siehst du das jetzt auch gerade, wie der Umgang ist jetzt auch mit den Fans, vor allem auch denen, die dumm tun oder Krawall machen, ist jetzt da die richtige Richtung oder hättest du das jetzt noch einmal den Hebel anders angesetzt?
Sehr eine gute Frage und auch eine wichtige Frage. Ich habe kein Mittel oder ich finde kein Mittel, wo man kann sagen, es gibt keine Krawall. Ich denke, wenn man das Ganze beobachtet und auch ein bisschen bewerten sollte, objektiv bewerten sollte, dann ist es ja so, dass sehr viel intelligente Leute sich Gedanken machen, wie kann man die Fans involvieren, damit Sachen im Vorfall, und also Sachen im Vorfall, was für Sachen? Also Gewalt, Gewaltübergriff, Beleidigungen, rassistischer Art oder sonst Unterdrückung von sexuellen Geschlechtern und so weiter. Das probiert man ja zu eindämmen. Und man versucht immer sehr tolerant zu sein und den Fans oder vielen Fans eine gewisse Eigenverantwortung zu geben. Was ich grundsätzlich begrüße tue. Auf der anderen Seite hat man einfach gemerkt, je mehr sie mitbestimmen können umso weniger werden die Sachen umgesetzt, die wichtig sind. Also die Toleranz ist nicht da, die Gewaltbereitschaft ist da. Dann frage ich mich, muss man wieder zurückgehen auf klare Leitplanken setzen? Das darfst du nicht. Ich denke, dort sollten sich auch die Fans besser gruppieren und besser untereinander abstimmen. Und halt auch einmal sich solidarisch zeigen mit denen, die, weil 95% halten sich ja an die Sachen. Und die 5%, die muss man dann halt irgendwann einmal ausschliessen. Es tut mir leid. Und nicht immer sagen, der kriegt nochmal eine Chance, der kriegt nochmal eine Chance. Nein, er kriegt sie nicht mehr. Punkt, Ende, aus. Und dort habe ich das Gefühl, vor dem hat man ein bisschen Angst. Weil das sind eben die Meinungsmacher. Die wollen die Leute einschüchtern. Und von dem darf man sich nicht beeindrucken lassen.
Ja, eben, das ist die Meinungsmacher. Aber die Anonymität vom Internet, eben Social Media, die hilft ja diesen Leuten auch, weil sie im Netz können untertauchen können. Und du hast ja gerade angesprochen, es hat ja einen Fall gegeben zum FCB, mit Tierno Barry, wo rassistisch beleidigt worden ist. Auch der FCB hat ein Statement rausgegeben. Und schlussendlich sind dann auch die Fans, haben ihn bejubelt, haben ihn gefeiert, also haben sich dann auch mit ihm solidarisiert. Und also es ist dann doch schon wieder da. Also es sind dann immer ja, ein paar Böcke, die es darunter hat, die sich einfach nicht benehmen können und irgendwie ja, ist weigerig, die ja rauszuschmeissen. Aber auch die Leute durch Social Media und allem, wird ja der Druck auf Fußballer selber, die da sind, der steigt enorm. Eben als Beispiel der Barry. Ich meine, der hat keinen Fuß voreinander gebracht in der Hinrunde und in der Rückrunde ist er aufgeblüht. Jetzt, wie nimmst du jetzt auch den medialen Druck auf Fußballspieler oder auch den mentalen, oder vor allem mit der Druck auf die Zeit? Ist das bei dir auch schon so extrem gewesen, wie es jetzt ist? Oder hat sich das einfach verändert, in dem Sinne in andere Bahn geleitet?
Das hat sich schon verändert, weil du das selber gesagt hast, der mediale Druck, der war früher noch da gewesen und der ist heute da. Nur wird er ganz anders wahrgenommen, respektive der Spieler wird mit dem ganz anders konfrontiert. Früher hast du ein Medium gehabt, Zeitung, also die Printmedien, dann hast du das Fernsehen und das Radio. Nee. Das Internet ist gar noch nicht vorhanden. Und das Internet hat doch unglaublich viel verändert. Die Social Media Kanäle, die geben dir jeden Tag, fast sogar stündlich, irgendwelche Informationen. Das heisst, der Spieler lässt sich von dem auch beeinflussen. Im Positiven wie im Negativen. Dementsprechend wird der Druck grösser. Und mit dem Druck muss der Spieler natürlich umgehen können. Und in Bezug auf Tierno Barry hat es natürlich etwas Positives gehabt. Man hat sich dann können irgendwie wie entschuldigen ihm gegenüber über die Social Media Kanäle. Man hat sich können solidarisieren. Und auf der anderen Seite haben die Social Media Kanäle eben ermöglicht, dass man ihn hat wollen ausgrenzen. Also es ist immer ein Dafür und der Wider. Und darum sage ich, der heutige Fußballer muss mit dem umgehen. Es hat sich unglaublich stark verändert. Und ich würde jedem jungen Fußballer empfehlen, sich über die Social Media auch zu äußern. Aber vielleicht dort jemanden haben an der Seite, der dich tut, gut beraten.
Jetzt auch gerade zu äußern. Ich meine, es gibt Charakterköpfe, da bist du auch einer gewesen, da hat es eine andere gehabt, zu deiner Zeit, auch später noch. Hat es viele gehabt, die ihre Meinung gesagt haben, die zu etwas gestanden sind und sich nicht alles haben lobierten. Genau diesen Spielertyp findest du heutzutage nicht mehr so. Die werden ja auch ein bisschen geformt. Hat das auch oft damit zu tun, dass man die Spieler, ich meine, du bist im Nachwuchsbericht tätig, die Spieler können schützen vor sich selber und vor Social Media, dass sie eben keine Eskapaden haben, wie zum Beispiel ein Brille Embolo, was immer wieder mal geschafft hat, in Schlagzeilen zu kommen. Weil gefälschte Covid-Zertifikate und alles. Es sind so Sachen, die früher noch einfach nicht wirklich oder passiert sind. Wenn du heutzutage als Profi in den Ausgang gehst, nachher ist am nächsten Tag überall. Früher war das noch nicht so gewesen. Wie hat sich eben auch der psychologische Druck jetzt auf den Fußballer verändert? Oder vor allem Psychologie, wie mental, die mentale Stärke von einem Fußballer verändert? Und wie fest kann man noch sich selber sein eigentlich im Profisport?
Sich selber sein ist eminent wichtig. Es hat sich aber brutal entwickelt und darum spielt auch starke Persönlichkeit eine wichtige Rolle. Und eine starke Persönlichkeit, die kommt nicht von heute auf morgen. Die tut man sich erarbeiten, indem man zum Beispiel eben in der Nachwuchsabteilung vom FCB in allen Kategorien sich durchspielt, sich etablieren, aber gleichzeitig nebenbei auch eine Ausbildung macht. Das ist sehr wichtig, dass man in diesem dualen System ausgebildet wird und auch weiss, was im Leben auch sonst noch wichtig ist. Auch wenn der Fußball natürlich dann der Lebensinhalt ist. Und dementsprechend kann der Spieler dann auch eine gewisse Eigenverantwortung übernehmen. Wir haben auch immer zu meiner Zeit probiert, am Spieler möglichst viel Eigenverantwortung mitzugeben. Aber wir haben ihn probiert, auch zu unterstützen, vor allem dort, wo es schwierig war, und haben ihm so gewisse Hilfsmittel oder so Tools zur Verfügung gegeben, die er konnte dann nutzen, damit er dann besser sich zurechtgefunden hat, zum Beispiel eben auf diesen Social Media Kanälen. Was darf ich nicht? Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Am Schluss ist ein junger Spieler, der zum Profi wird, Einzel GmbH, die vermarktet wird. Das ist einfach so. Früher hast du die Eltern hinten dran gehabt. Heute hast du die Eltern, meistens sind sie dann vielleicht noch getrennt, dann hast du die Eltern, Vater mit einem neuen Partner, die Mutter mit einem neuen Partner. Hinten dran hast du noch mal einen Agent, dann hast du vielleicht noch Geschwister, die wollen mitreden. Also, sie nehmen sehr viel Einfluss auf die Karriere von einem jungen Spieler. Und da muss der junge Spieler sehr stark sein und die Entwicklung von seiner Persönlichkeit spielt eine zentrale Rolle. Und der FCB in der Nachwuchsabteilung hat eine ganz klare Philosophie. Und zwar will man die eigenen jungen Spieler fördern und ihnen die Möglichkeit geben, beim FCB Profi zu werden. Und da gibt es immer gewisse Werte, die man berücksichtigen tut. Also man ist zum Beispiel ambitioniert, man schaut, dass man pünktlich in ein Training kommt. Man hat aber auch eine hohe Sozialkompetenz. Man macht keinen Unterschied, ob jetzt einer christisch oder muslimisch oder jüdisch. Ich denke, die Toleranz, die gibt den Jungen sehr viel mit. Also man hat gewisse Werte, die tut man respektieren. Man hat auch eine gewisse Tradition. Man akzeptiert die Tradition vom FCB. Der soll wissen, wer früher mit dem FCB Meister geworden ist. Er muss nicht gerade zurückgehen bis zum Seppe Hügi. Aber es wäre toll, wenn sie wissen, wenn der FCB gegründet worden ist, oder? Weil die Zahl sehen sie fast jeden Tag in den Social Media. Aber vielleicht fragen sie sich, was ist das 18 und das 93? Nee. Vielleicht hat sich noch nie einen Gedanken gemacht. Vielleicht denkt nein, das ist eine Postleitzahl von Basel. Nein, es ist ja so. Yeah. Aber diese Sachen denken mir sehr wichtig. Nochmal, Persönlichkeit spielt eine wichtige Rolle. Und auch die Unterstützung von den jungen Spielern ist unglaublich wichtig und unterliegt auch der Verantwortung vom FCB jetzt zum Beispiel, wenn es um die jungen Spieler geht. Ja.
Du hast jetzt gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, dass jetzt sehr viele Player hinten dran stehen, die alle ihre eigenen Interessen haben, die sie verfolgen. Und durch das ist ja auch der psychologische Druck auf diesen Spieler enorm. Und vor allem jetzt auch gerade das Thema psychologische Hilfe. Wie hat das bei euch ausgesehen? Also heute ist so viel, viel mehr Thema mit einem Mentalcoach und, wo sich die Sportler holen, um die enorme Belastung auch können zu haben. Hat jetzt das beim FCB Nachwuchs auch eingebunden gehabt, oder wie ist das gewesen?
Wir haben dort auch einen Mentalcoach in unserem Team, der dann auch den Spieler begleitet hat. Und zwar in einem natürlichen Prozess. Der Spieler hat einen Trainer, hat einen Assistenztrainer, es hat einen Athletiktrainer da. Wir haben eine medizinische Abteilung. Und dann ist der Mentalcoach da gewesen, wo der Spieler probiert hat, zu begleiten. Und zwar, dass er all die Sachen, die wichtig sind, gut unter einen Hut bringt. Und dass er seine Gedanken auch kanalisieren kann. Oder was ist, wenn er irgendein Problem hat im Privaten? Es ist ja nicht nur die Familie. Ein junger Spieler, der dann eine Freundin hat und dort auch in einer Beziehung ist und dort auch eine gewisse Erwartungshaltung hat. Mit dem richtig so umzugehen, ist nicht so einfach. Und wir haben dort wirklich einen tollen Mentalcoach gehabt, der die Spieler ganzheitlich begleitet hat und ihnen sicher geholfen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja, also in dem Fall eben ein wichtiger Bestandteil heutzutage. Wie hat das zu deiner aktiven Zeit ausgesehen? Ist dort überhaupt das psychologische, das Mentale behandelt worden oder ist es da noch ein bisschen traditioneller fast schon gewesen? Oder wie wichtig ist es dort gewesen oder was für einen Stellenwert hat es gehabt?
Und der Stellenwert ist noch nicht so gross gewesen. Man hat aber gewusst, dass der Kopf eine wichtige Rolle spielt. Man hat aber nie genau gewusst, wie muss man den Kopf jetzt so ankriegen, dass er dann auch funktioniert. Und ich muss immer lachen. Wir haben mit dem angefangen, ich glaube, unter dem Christian Gross oder sogar früher noch. Und dann haben wir auch so einen Mentalcoach gehabt. Und ich kann mich erinnern, die erste Sitzung, die hat so stattgefunden, dass wir in einem Raum gewesen sind und es hat überall so Liegestühle gehabt und dann sind wir alle in die Liegestühle hineingelegen und wir sind fast verreckt vor Lachen. Er hat gesagt, du, wo sind wir da, wieso muss ich da liegen und so, muss ich jetzt eine Brille anziehen? Und dann ist einer gesagt, ja, wir dürfen entspannen. Er hat gesagt, ja, ich bin schlapp, bin ich entspannt, wenn ich in einem Liegestuhl bin, aber was mache ich denn in einem Liegestuhl und in einem Raum? Wenn ich in einem Liegestuhl bin, dann gehe ich an die Sonne oder bin irgendwie draußen. So hat das angefangen gehabt. Man war gar noch nicht bereit für solche Sachen. Und die Person, die dann kam, hat unglaublich viel interessante und sehr wahrscheinlich auch gescheite Sachen gesagt, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern und ich weiss nur, ich habe nur gelachen, wir haben nur gewitzelt. Und dann habe ich gesagt, los, jetzt halt, jetzt schlafe ich dann gerade ein. Was erzählt er da vorne eigentlich? Habe ich dann meinem Mannschaftskollegen gesagt, ich weiß gar nicht, wer neben mir ist. So hat man dort den mentalen Teil angegangen. Aber es war hochinteressant gewesen. Und so ist das dann weitergeführt worden. Und heute verstand ich, warum dass man ab und zu anlegen muss, wenn der Mentalcoach etwas erzählt.
Nein, das ist wichtig. Und vor allem eben gerade lernen oder zuhören, wenn wir gerade zu deinem Werdegang jetzt kommen und den nächsten Schritt mal weg vom Fußball. Du bist jetzt nicht beim FCB tätig, sondern du bist ja jetzt Lehrer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Stimmt das?
Das ist richtig, ja.
Ja, und das eine Mal würde mich wundern, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ein Fußball Profi plötzlich an der Schule ist und unterrichtet.
Also es ist ja nicht so weit weg von einem Nachwuchsleiter oder Akademieleiter. Ja, stimmt, man hat ja dort auch mit Karriereplanung zu tun, man hat sehr viel mit Jugendlichen zu tun, man hat auch sehr viel mit den Eltern von den Jugendlichen zu tun. Und entsprechend ist es natürlich in der Schule auch so. Natürlich braucht man dort nochmal einen anderen Hintergrund. Und ich bin letztes Jahr angefragt worden, von einer Person, mit die kenne ich relativ gut, oder ich habe mit dieser Person im Fußball zusammengeschafft. Das ist ein Leiter von einer Primarschule und dann hat er gesagt, du Massimo, wir brauchen dringend gute Leute. Und dann habe ich gesagt, das freut mich, dass du an mich denkst und so. Und dann hat er gesagt, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, doch, warum nicht? Ich war sowieso in einer Phase vom Umbruch. Und dann bin ich vorbeigegangen, habe mich bei denen vorgestellt und ich habe natürlich auch während meiner Trainertätigkeit oder all die Trainerdiplome, die ich gemacht habe, bis zur UEFA Pro-Lizenz, gibt einem natürlich auch eine gewisse Kompetenz mit, wie man mit Jugendlichen umgehen muss, wie man unterrichten tut. Und dann habe ich den Job bekommen und ich habe unglaublich Freude am Unterrichten. Ich unterrichte Französisch und Deutsch und phasenweise auch Sport. Das werde ich ein bisschen ausbauen. Das liegt mir natürlich sehr nahe. Nicht nur Fußball. Und Es ist toll, es ist sinnvoll und es ist wichtig, dass man die heutige Generation dort unterstützt. Und ich finde es unglaublich ein spannender Beruf und es ist auch wichtig, dass der Beruf unterstützt wird und gut bezahlt wird.
Nein, das ist gut. Welche Stufen unterrichtest du denn?
Primarstufe, 4., 5. und 6. Klasse.
Kennen die dich noch? Oder hat es so vereinzelt die, sagen,
es kennt mich jeder.
Ja,
es kennt mich jeder.
Sogar also die Kinder.
Ja, natürlich Kinder. Kinder sind natürlich dann heimgegangen. Und dann gesagt, du Mami oder Papi, wir haben einen neuen Französischlehrer oder wir haben einen neuen Deutschlehrer, der heisst Herr Ceccaroni. Und dann ist natürlich die Bombe platzt. Yeah. Und, aber sehr positiv. Yeah. Und ich habe den Kindern einfach gesagt, hörst du, die dürfen mich schon etwas fragen. Das dürfen sie einmal. Und wenn ihr etwas wollt, dann dürfen ihr das auch einmal. Es ist einmal ein Mädchen und gesagt, ja, Ceccaroni, mein Papi ist so ein grosser Fan, können Sie mir eine Unterschrift machen und so. Dann habe ich gesagt, 8 Stunden machen wir das, aber dann ist es erledigt. Aber es war eher ein Vorteil als ein Nachteil. Also der FCB ist natürlich immer ein Thema und der FCB ist natürlich auch in der Schule ein Thema. Du siehst Kinder mit dem FCB-Shirt und dementsprechend haben sie das eher toll gefunden, dass ich dort als Lehrer tätig bin.
Ja, die Kinder haben sicher Freude. Eben die Eltern hast gesagt, ein paar grosse Fans, aber es war nicht so, dass dann die Eltern das erfahren über Kinder am nächsten Tag sind alle wollen auch in den Unterricht schauen oder besuchen und so mal sehen.
Nein, das dürfen sie auch nicht. Also, doch, eigentlich dürfen die Eltern immer in den Unterricht reinkommen, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Es sind ganz wenig vorbeikommen. Ich habe auch probiert, mich zurückzuziehen und auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, weil ich weiss natürlich schon, wie das ist. Sind dann nachher dann mediale Anfragen gekommen und ich habe das alles abgelockt. Ich habe gesagt, ich will keinen Bericht in der Zeitung. Ich will auch nicht, dass sie vorbeikommen und Fotos machen. Weil ich finde, man sollte die Kinder schützen können. Und es geht nicht ums Kind und es geht nicht um mich.
Ja, nein. Verstanden, ja. Aber schön, dass du jetzt darüber redest. Dann gehen wir gerade mal ein bisschen weg vom Schulunterricht oder behalten noch bei, aber holen noch deine zweite Leidenschaft rein, und zwar die Fasnacht. Ich meine, wir sind in Basel und Basel ist die Fasnacht eine Tradition. Und jetzt auch vor allem im Schulunterricht, gerade um die Fasnacht herum, wie wichtig ist das Thema oder wie fest wird das behandelt? Vielleicht Deutsch, Französisch, weiss ich jetzt nicht so. Aber Wie fest kommt das auch noch denn rein? Oder wie wird das den Kindern mitgeben? Vor allem?
Die Fasnacht spielt eine unglaubliche Rolle hier bei uns in der Stadt. Also wie der FCB eine unglaubliche Rolle spielt. Das spürt man auch nur in der Vorbereitung. Wenn Fasnacht ansteht, dann macht man irgendeinen Kinderumzug. Die Kinder, die sich mit dem befassen. Ich habe dann auch zum Beispiel im Französisch einfach so der Le Carnaval de Val ein bisschen durchgenommen. Und man hat dann ein schönes Thema. Und so kann man die Kinder auch involvieren. Vor allem auch die Kinder, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben, das finde ich sehr wichtig. Und ich finde, dass man die Tradition unbedingt beibehalten muss. Das ist eine tolle Tradition. Ich liebe Fasnacht über alles. Vor allem die drei Tage, unsere schönsten Tage, die muss man unbedingt geniessen können. Und ich bin gerne Fasnächtler, weil während dieser Zeit gehst du in die Stadt, als Aktive und triffst Leute an, die unglaublich viel machen für die Stadt, aber unter dem Jahr du fast nicht antreffen kannst oder mit denen fast nie ein Bierchen kannst trinken und dann triffst du sehr spannende Personen an, dann kannst du mit dieser Person ein Bier trinken, über Gott und die Welt reden, über den Fußball, über Politik, über weiß ich nicht was und das finde ich einfach unglaublich wertvoll und alles auf Augenhöhe und das verbindet uns und das ist eine einzigartige Tradition, die man beibehalten muss.
Ja, eben, das sehe ich nicht anders. Mit der Tradition, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich meine gerade die nächste Frage weg, oder gerade besser gesagt die nächsten zwei, weil das eine war, eben, wie fest wird die Fasnacht behandelt. Du hast ja gerade schön gesagt, dass die Fasnacht immer noch stark da kommt und du hast in dem Fall auch einen guten Einfluss, dort können, den Unterricht selber vorzubereiten, dass die Fasnacht noch gut ankommt, wie im Französisch, Le Carnaval de Bal und alles. Also da hast du viel, viel Freiheiten. Und also, ja.
Absolut, das finde ich auch wichtig. Also das ist etwas, was ich unglaublich schätze. Die Freiheiten, die man hat als Lehrer, also in Bezug auf einen Unterricht. Natürlich hast du Lernvorgaben, hast du Lehrmittel, die du zur Verfügung kannst nehmen. Aber vor allem in der Sprache, denke ich, hast du einen unterschiedlichen Zugang zu deinen Kindern. Die Kinder sind, das darf man nicht vergessen, fürs Französisch nicht so offen. Französisch finden sie blöd und langweilig. Und Englisch ist ein Weltspruch, oder? Social Media, hey, ja. Das ist alles auf Englisch, Französisch, bah. Aber ich finde es wichtig, dass man ihnen das übermitteln kann. Und wenn du als Lehrer dort dann auch noch selber die Möglichkeit hast, so gewisse Sachen, die aktuell sind, zu thematisieren, dann darfst du das machen. Eben die Fasnacht zum Beispiel. Oder der Emmanuel Macron, der seit x Jahren wieder einmal in die Schweiz gekommen ist, auf Bern oder auf Genf gegangen ist. Das habe ich mit meinen Kindern thematisiert. Dann haben wir das in unser Übungsheft rein. Und dann sehen sie jetzt, wenn ist der Monsieur Macron hier in Bern und in Genf war. Jetzt wissen sie, wer der Präsident ist von Frankreich. Und das gehört zum Allgemeinwissen, weil Frankreich ist einer der wichtigsten Handelspartner von der Schweiz neben Deutschland und Italien. Und ist ein grosses Land und ein Teil von der Schweiz redet Französisch. Also sich dann bewusst sein, ein bisschen Französisch können, muss man. Fertig, Schluss. Und ich darf das den Kindern übermitteln. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass ich das kann und darf.
Ja, top, also sehr schön. Eben, wie ist es jetzt auch gerade dazu gekommen, die Frage muss ich noch nachschieben, nämlich, wie ist es dazu gekommen, dass du gerade Deutsch und Französisch unterrichtest, Sport, eben, das erübrigt sich, aber...
Also man muss sagen, ich glaube, ich bin gar nicht legitimiert, irgendwie Mathe oder eine andere Sache zu unterrichten, weil da braucht man dann schon einmal, glaube ich, irgendwie andere Voraussetzungen. Natürlich könnte ich in der Primarschule gewisse Fächer unterrichten, aber ja, das ist auch das, was ich kann und mich sicher fühle. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht irgendwie in ein Fach hineingeht und man fühlt sich nicht wohl oder man weiß nicht, um was es geht. Natürlich habe ich mich einlesen im Französisch, vor allem in der französischen Grammatik, aber auch im Deutsch. Aber das geht dann relativ schnell und man ist dann schnell drin.
Ja. Hast du noch eine Ausbildung müssen machen? Oder
nein, aber oder? Zusätzliche Kurse natürlich noch müssen. belegen, was in meinem Alter ja nicht ganz einfach ist. Also ich sage nicht, dass ich jetzt uralt bin, aber ich werde 56 und du musst das und das machen, musst dort vorbeigehen und dann habe ich gesagt, ist das nötig? Aber es sind sehr sinnvolle Sachen. Und sie haben mir ja auch angeboten, dass ich jetzt das Studium nochmal nachhole. Das kommt für mich aber nicht in Frage. Das wäre vor allem gewesen, dass ich dann natürlich auch in eine höhere Lohnklasse könnte gehen. Aber ich mache jetzt auf die nötigen Weiterbildungen, die mir ermöglichen, meinen Job als Quereinsteiger weiterzuführen.
Ja. Perfekt. Bringst mir jetzt gerade noch auf eine andere Idee mit der Lohnklasse. Und zwar eben als Fußballprofi ist natürlich die Vorstellung sicher von der heutigen jungen Generation, verdienst Millionen, bist Millionär. Und jetzt hockst du mir gegenüber, wo eigentlich wieder das Lehrer schafft. Jetzt, wie hat sich eben auch die Gehaltsstufe verändert? Also ich nehme jetzt nicht an, dass du als Profi in der Schweiz so viel verdient hast, dass du einfach noch das Leben ausgedient hast. Oder ausgeschafft hast, jetzt vor allem auch in deiner Zeit im FCB. Wie hat sich jetzt das Lohngefüge verändert als Profisportler?
Explosionsartig. Explosionsartig. Vor allem eine Zeit lang beim FCB hat man doch sehr hohe Löhne können verdienen, weil sie sich auch immer wieder für die Champions League qualifiziert haben. Zu meinen Anfängen, meinem ersten Vertrag, kann ich beim Nachwuchs gehabt, dort habe ich 500 Franken im Monat verdient. Und als ich dann in die erste Mannschaft gekommen bin, hat sich das Ganze gesteigert. Dann habe ich 1500 gehabt. Und in der Nazi B habe ich, glaube ich, 2000 Franken im Monat verdient. Also, das sind natürlich Welten. Und heute verdient der junge Spieler, wenn er einigermaßen gut Fußball spielen kann, 20.000 im Monat. Oder 30.000 im Monat. Oder wenn er dann noch besser ist und ins Ausland geht, dann verdient er 50.000 im Monat. Und wenn er dann nochmal den Schritt nochmal macht, dann verdient er 100.000 im Monat. Das reicht schon, mehr muss ich ja nicht erzählen. Nein. Bei mir sind natürlich die Sprünge von 2.000 auf 4.000 gewesen. Und von 4.000 auf 8.000. Und vielleicht von 8.000 auf 12.000. Und das ist dann gesehen. Natürlich hat man ab und zu eine Prämie bekommen, aber man kann das nicht vergleichen. Nein, ich habe natürlich nicht von dem profitiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe einfach leidenschaftlich Fußball gespielt für den FCB. Natürlich spielt das Geld eine wichtige Rolle, aber ich habe mit Herz und Seele für den FCB Fußball gespielt, weil ich es einfach toll gefunden habe, dass ich hier gross geworden bin. Und dass ich für Rot-Blei Fußball spielen. Es ist mir dann egal gewesen, kriege ich 2.000 oder kriege ich 10.000 im Monat. Ich weiß nicht, ob das heute noch so bewusst bei den Jungen drinnen ist. Ich würde mir es wünschen und ich denke, viele haben auch den Gedanken, aber bei Bahnen bin mir nicht ganz sicher.
Ja, das sicher. Vor allem eben auch die Leute, die dann hinten dran sind. Ja, du musst ja nachher springen, darum würde ich dich nicht länger aufhalten. Aber ich würde noch mal gerne schnell zu der Phase noch zurückkommen. Und zwar auch noch schnell, was hat sich eigentlich jetzt auch, wie hat sich die Phase verändert? Sind jetzt auch allein von den Kostümen, die du hast, allein von den Klicken, Trommeln, Wägen und alles, passt die Veränderung so von der Fasnacht? Es ist jetzt auch mehr, plötzlich hat man Techno, Wägen und alles steht zur Diskussion. Wie erlebst du das?
Auch dort, man muss offen sein, man muss mit der Veränderung mitgehen. Die Veränderung kommt ja von irgendjemandem, das ist die neue Generation. Ich denke, es braucht einen guten Mix zwischen Tradition und Veränderung und auch Kreativität. Aber man hat ja auch hinten dran noch das ganze Komitee, das, denke ich, sehr traditionell unterwegs ist. Aber immer wieder neue Sachen probiert einfließen, so Routen verändern, sich überlegen, ob man an allen zwei Tagen einen Gottes will machen und so weiter. Ich finde, das muss Platz haben und das ist auch wichtig so. Weil dann wird unsere Fasnacht noch x Jahre überleben. Und wenn man nur stur unterwegs ist und sagt, wir machen das und wir machen das, dann werden die Leute verloren. Und auch der Nachwuchs wird dann nicht da sein, weil man muss für die etwas können verändern, oder man muss den Jungs und Mädchen etwas bieten können. Und ich finde das gut, dass man dort auch offen ist für Neues.
Also auch jetzt, du bist ja in Hamburg, gell?
Nein, bin nicht, ich nicht.
Nein,
da ist er
drin. Nein, pfiffst du, oder?
Nein, pfeifen, nein, ich bin, nein,
aber ja, gar nicht. Ich habe es gemeint, ich habe die letzte Mal gesehen, aber dann
gut, das hast du mich vielleicht mal gesehen gehabt. Ich habe mal dürfen so ein Probding machen, da bin ich schon unterwegs mit einer Trommel, aber hättest du lieber nicht zugelassen, das wäre gar nicht gut
gewesen. Ich habe gesehen mit der Trommel auf dem Rücken.
Ja, genau.
Nein, aber dann erübrigt sich das. Aber dann kommen wir noch zu der letzten und der wichtigsten Frage eigentlich, und zwar, was liebst du an Basel? Was macht Basel so lebens- und liebenswert?
Ach, das ist, ja. Wenn man hier auf die Welt kommt, dann ist man dankbar, dass man hier auf die Welt hat dürfen kommen. Ich finde, Basel hat einfach eine unglaubliche Ausstrahlung. Und zwar, weil einfach die Menschen, die hier sind, sehr tolerant unterwegs sind, sich unglaublich viel Gedanken machen. auch dort, wo sie aufwachsen, in diesem Quartier, sich für das Quartier einsetzen. Ich finde auch das Quartierleben in Basel unglaublich spannend. Die Stadt wird sich weiterentwickeln. Die Stadt hat eine Tradition, eben angefangen über die Fasnacht, weitergeführt über den FCB, aber auch die Tradition, sich wollen, wehren gegen die restliche Schweiz, weil Basel ist nicht unbedingt eine typische schweizerische Stadt, finde ich. Wenn man so in die Innerschweiz geht, hat es so die tollen Städte, wunderschöne Städte. Zürich ist eine wunderschöne Stadt, Luzern ist eine wunderschöne Stadt, St. Gallen ist eine wunderschöne Stadt. Die sind viel mehr schweizerisch unterwegs. Ich finde, wir sind international, auch wegen dem Dreiländereck. Wir sind offen. Die meisten Leute können Französisch. Wir haben sehr viel ganz gerne aus dem Deutschen, aus Frankreich. Und wir heben eben zusammen. Wir fühlen uns schon ab und ein bisschen bedrängt. So. In Bern findet Politik statt. Bern ist auch eine wunderschöne Stadt, aber eine langweilige Stadt. Entschuldigung, wenn ich das sage. Langweilig, weil dort, wo Politik gemacht wird, ist grundsätzlich langweilig. Das heisst aber nicht, dass es schlecht ist. Und langweilig heisst nicht unattraktiv, aber es ist ein bisschen langweilig so. Und dann Zürcher, die meinen, ja, wir sind natürlich die Wirtschaftsmetropole. Und wir müssen immer kämpfen. Wir müssen immer kämpfen und das gefällt mir. Die Stelle als Kämpfer. Und Basel ist eine wunderschöne Stadt mit dem Rhein, mit all diesen Sehenswürdigkeiten, mit der Pfalz, mit dem Münster, mit diesen Quartieren, mit diesen Aussenquartieren. Der Kannenfeldpark zum Beispiel ist eine Wohlfühloase. Da bin ich viel joggen, weil meine Mutter lebt gerade dort an der Burgfelderstrasse. So Sachen liebe ich. Oder zu oben mit ein paar Kollegen eben in Kannenfeldpark ein paar Bierle nehmen.
Oder an Rhein.
Oder an Rhein. Am Rhein hat es mir zu viele Leute momentan. Es sind alle dort. Und
hoffen
einfach,
alle,
das einfach schön, ja. Basel hat natürlich unglaublich viele Persönlichkeiten, die Stadt auch nach aussen repräsentieren. Wenn ich nur an all die bekannten Leute denke, also jetzt Architektur, Herzog Dömeron, etwas vom Besten, was es gibt auf dieser Welt in Sachen Architektur, wo auch die Kultur von Basel nach aussen tragen, Stadion gebaut haben, FCB-Fans sind, die Fasnacht auch die huldigen und das ist etwas. Auch alle die Leute, die in der Regierung tätig sind, Persönlichkeiten, die die Fasnacht toll finden, die FCB toll finden. Wir haben nie jemanden, der irgendwie in die Regierung kommt und keine Ahnung hat, was bedeutet Fasnacht, was bedeutet Fußball. In anderen Städten hast du das. Und das haben wir nicht und das finde ich wichtig. Ich finde, das sollte auch in diesem Anforderungsprofil drin sein. Wenn du nicht eine Saisonkarte hast beim FCB, wirst du nicht Regierungsrat.
Das ist ein perfektes Schlusswort, gerade wenn die Wahlen im Herbst sind. Also alle, die kandidieren, haben das jetzt gehört.
Spass gesehen.
Mit FCB Saisonkarte vorweisen, sonst wird...
Oder zumindest FCB-Mitglied. Zumindest das.
Perfekt. Ja, nein, das war wirklich ein schönes Plädoyer für Basel zum Schluss. Ich glaube, da gibt es nichts mehr anzufügen. Und ich bedanke mich herzlich für das interessante Gespräch, Massimo.
Danke vielmals, dass du da warst. Bei dir.
Und der Podcast... Da kann man überall hören, was Podcasts gibt. Liket, kommentiert oder schreibt uns, wäre ich gerne einmal würdet hören hier bei uns. Ciao zusammen.
Fürobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.